bin zu Jan Wo gestoßen, weil ich mit ihm zusammengearbeitet habe. Als wir 2009, 2010 dieses Tung Swan Festival mit dem Hebbel Theater, mit dem Hau, angefangen haben zu entwickeln, hat hier sowas wie ein, wie heißt das, Blau-Orange-Preis der Vereinsbanken gerade gewonnen oder sowas. Das war schon irgendwie toll, ne? Aber da war der noch nicht so groß, ich sag mal, in New York oder an vielen anderen Orten. Der ist ja heute einfach sehr, sehr präsent in der internationalen Kunstszene. Und Jan war, ich glaube, das ging einfach ein sehr gewinnender Typ. Und das hat total viel Spaß gemacht, mit dem zu arbeiten. Und hatte der sehr hübsche Idee für dieses Projekt, dass wir alle Plakate für dieses Projekt per Hand malen. Und da hatte ich dann für ihn nochmal koordiniert und organisiert. Wir haben fast 1000 Plakate zu A0 gemacht, in denen vor allen Dingen Menschen, die selber auf dem Dong Suan-Markt arbeiten, quasi diese Plakate dazu eben auch gemalt haben. Und Jans Idee war, und da sind wir dann eigentlich in dem, was er ja auch permanent macht, dass ich zum einen dadurch natürlich so eine gewisse Teilnahme überhaupt schon wieder an so einem elitären Quatsch wie zeitgenössische Kunst oder sowas irgendwie so herstellen lässt. Ne? Also für ihn war das noch eine Idee, diese Leute auch mit in die Entwicklung, Gestaltung und so dieses Projekts mit reinzuholen. Und auf der anderen Seite, was ihn sehr daran interessiert hat, war, dass ja die vietnamesische Schriftsprache eigentlich ein koloniales Erbe ist. Und ihn interessierte daran eigentlich auch die Bewegung kultureller Techniken. Also ob das nun die Franzosen, Portugiesen anfangs, die vietnamesische Schriftsprache entwickelt haben, die dann in Vietnam dann erst eigentlich von Ho Chi Minh dann eigentlich wirklich stark verbreitet worden ist. Das war ja auch eine politische Entscheidung, diese lateinischen Lettern einzuführen. Und diese Kulturtechnik der Schriftsprache kommt dann plötzlich über Migration wieder zurück. Ne? Und was Jan so fasziniert hatte, war, dass sein Vater quasi die Schriftsprache der französischen Kolonialbewegung oder Frankreichs imitieren konnte, aber selber kein Französisch spricht. Ne? Das heißt, er konnte, das war auf eine Art und Weise auch wieder eine Reduzierung eigentlich der Sprache auf ihr ästhetisches Schriftbild. Ne? Und gleichzeitig hat es natürlich diesen kolonialen Unterbau und dieses koloniale Narrativ in diesen Plakaten. Und das ist eine Arbeit, die habe ich damals total gerne gemacht und über die habe ich, glaube ich, einfach dann noch die nächsten Jahre immer wieder mal nachdenken müssen. Und da kam, glaube ich, auch meine ganze Auseinandersetzung mit seiner Arbeit her. Er ist damit groß geworden, dass bestimmte Zuschreibungen auch immer schon seine Kunst definieren. Er braucht gar nichts machen. Ne? Das reicht irgendwie schon, dass er als vietnamesisch wahrgenommen wird, dass er als Homo wahrgenommen wird, um alles, was er irgendwie anfasst, dann quasi dem schon immer so ein Narrativ zu geben. Ne? Oder auch seine Migrationsgeschichte. Ne? Also, und da diesen Hang gibt es natürlich in dieser ganzen Kunstwelt, dass man immer versucht, Kunstwerke mit den Biografien ihrer Macher in so Verbindung zu setzen. Und das potenziert sich wahrscheinlich einfach nochmal an Leuten, die auf eine Art und Weise rassistisch zum Beispiel einfach markiert sind, ne? Als Vietnamesen oder so. Ne? Dann ist es halt nicht mehr eine Arbeit eines Kopenhagener Künstlers oder so, dann ist es die Arbeit eines vietnamesischen Dänen und so weiter. Ne? Und das heißt, alle Arbeit, glaube ich, die er gemacht hat, geht immer auch von dieser Erfahrung, dass das alles, was er anfasst, wird dann immer in dieser internationalen, globalisierten Kunstszene kriegt doch immer ein bestimmtes Jahr auch Narrativ, was auch immer auf eine Art und Weise auch rassistisch gefärbt ist. Es gibt eigentlich diesen amerikanischen Fotografen, diesen Carrier, der auch im Vietnamkrieg gedient hatte, der auch so geheimdienstliche Verstrickungen selber hatte, der sogar auch an der Erforschung der Wirkung beispielsweise von Agent Orange auch beteiligt war. Ne? Also mit solchen Sachen war der irgendwie beschäftigt und gleichzeitig hatte der das Privileg, sich durch vor allen Dingen Südvietnam natürlich zu bewegen in einer Gesellschaft, die damals natürlich noch überwiegend bettelarm war und in der kein Schwein irgendwie eine Fotokamera hatte. Er konnte das so fotografieren. Ne? Das ist sein Privileg einerseits und zweitens hat er da ja auch so einen humoristischen Blick auch auf ganz viele Dinge so raufinterpretieren können aus dieser ganz privilegierten Position, die er hat. Ne? Also das sind ja durchaus Motive, die in Vietnam niemand irgendwie als homoerotisch interpretiert hätte, dass da zwei Soldaten sind, die dadurch irgendwie am Markt spazieren und sich an den Händen halten. Das ist eine privilegierte Perspektive eines schwulen amerikanischen Soldaten, der dem Ganzen seine phantasmatische Rahmung gibt. Aber dieser Fotograf hat sich dann mit Jan lustigerweise kurz geschlossen. Also der Kontakt ist gar nicht über Jan irgendwie stattgefunden, dass der seine Fotos gefunden hätte, sondern dieser Fotograf hat sich mit Jan in Verbindung gesetzt. Dann gibt es diesen Moment, dass er denkt, das könnten auch Fotos seiner selbst sein. Diese Boys, die da so am Strand mit freiem Oberkörper oder so weiter. Zumal es eigentlich aus seiner eigenen Kindheit gar keine Fotos gibt. Also die Bilder geben ihm selbst eigentlich eine Projektionsfläche auf eine Kindheit, die er selbst zumindest fotografisch nicht weiter dokumentiert hat. Und dann nimmt er diese Fotos und stellt sie als Design aus. Und da geben sich natürlich ganz spannende Möglichkeiten der Interpretation, nämlich auch in Richtung, also in Fragen der Aneignung. Also wem gehört dann eigentlich so ein Blick beispielsweise und wer schaut da eigentlich wen an?